Hallo und herzlich willkommen zum Trecker Talk Podcast des New Ideas Think Tank, einem auf die Landtechnik, ja generell die Off-Highway-Branche spezialisierten Beratungsunternehmen. Dieser Podcast ist für alle Landtechnik-Professionals und Begeisterte, die wissen wollen, wie die Branche tickt. Hier erfahren Sie einzigartige Hintergrundinformationen aus erster Hand von den entscheidenden Köpfen der nationalen und internationalen Landtechnikhersteller und Händler. Dadurch bekommen Sie mehr Sicherheit in Ihren Entscheidungen, die Sie auf die Überholspur in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Mein Name ist Dieter Denzer. Für die Aufnahme dieser Folge hatte ich im Gegensatz zu meinem Geschäftsführerkollegen beim New Ideas Think Tank Ilja Führer keine weite Anreise. Es ist wirklich ein Heimspiel. Denn unser Gesprächspartner Dr. Tobias Kolb von der Geschäftsleitung der Agricom Fertigungs GmbH und Co. KG hat seinen Sitz im mittelfränkischen Merkendorf und der zweite Gesprächspartner, der Veit Meisner, ist der Vertriebsleiter und Produktionsmanager. Einkauf macht er, der ist eigentlich so der Mann für alles.
Produktmanager, genau.
Das Unternehmen gilt als das Entwicklungs- und Fertigungszentrum der B-Store Group mit Sitz ebenfalls hier in Merkendorf. Diese international aufgestellte Gruppe erwirtschaftet mit diversen Unternehmen der Bereiche erneuerbare Energien, Umwelttechnik und Bau an 20 Standorten in 8 Ländern mit rund 700 Mitarbeitern einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich. Also schon. Und es kommt, drückt sich auch irgendwo aus. Erwähnenswert ist da in jedem Fall noch, dass Agricom seit Jahren im DLG-Image-Parameter in der Kategorie erneuerbaren Energien immer unter den Top 10 aufgeführt wird. Also das ist ja das, was die Landwirte und die Betreiber ja wählen.
Habt ihr ein gutes Ranking.
Genau. Und betrachtet man den Bereich Biogas isoliert, würde Agricom sogar auf Platz 1 rangieren. Seid herzlich gegrüßt, lieber Tobias, lieber Veit.
Hallo.
Ja,
hallo, liebe Hörer. Herzlichen Dank für die Einladung.
Genau, ja, wir freuen uns auch auf den
Talk. Genau, weil das ist so richtig spannend, ja. Tobi, wie bist du denn eigentlich in die Biogasbranche gekommen? Denn wenn man sich deine Vita, also machen wir natürlich Vorbereitung, anschaut, würde man dich in einer komplett anderen Berufslaufbahn verorten.
Ja, das stimmt. Das ist ganz witzig. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Physiker, der einen Fermenter sauber gemacht hat oder auch mal einen Rührbeck.
Biogasanlage.
Und genau, so richtig tief in der Gülle stand. Es macht mir einen Heidenspaß. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, nach dem Studium durfte ich 8 Jahre Produktionstechnik gestalten beim Großkonzern und da tief in die Themen.
Bosch, oder ist das richtig?
Das war die Firma Bosch in Nürnberg. Ja, ja. Da durfte ich den 3D-Druckbereich für Metalle aufbauen. Wir waren die Speerspitze damals und konnten uns wirklich richtig austoben. Und dort die Themen Digitalisierung und Fertigung zusammenbringen. Und durch persönliche Kontakte hier in die Firma rein zum Gründer, Robert Buger, war ich schon seit Jahren in Kontakt. Und als ich dann gesagt hatte, ich muss stärker unternehmerisch tätig werden, muss raus aus dem großen Konzern, da haben wir gemeinsam gesprochen und gesagt, da haben wir doch eine Chance. Und damit ich nicht verhungere, durfte ich die beiden Biogasanlagen der Gesellschafter hier in Merkendorf und Triesdorf leiten, um also ein Einkommen für die Familie zu haben.
Du bist wirklich richtig eingestiegen in die Praxis, gell?
Und die beiden Gesellschafter, Tobias, das ist der Herr Buger und der Herr Engelhardt.
Richtig.
Das ist B-Store.
Ja, da kommen wir nochmal dazu. Ja.
Also, da kommen wir noch dazu.
Ja, ja.
Also das war dann quasi ein Intensivpraktikum Biogas. 2 Anlagen, leider durch Krankheit ausfallende Mitarbeiter. Das war ein wirklicher Spaß von Motoren, Rührwerken, Ernte einfahren das erste Mal.
Wann hast du angefangen damit?
Das ist jetzt auch
das
schon
war 23,
her.
Ja.
Okay, und ein Jahr später durfte ich dann eben im Rahmen von einem ERP-Projekt, also dem Warenwirtschaftssystem der Fertigung, in die Fertigung mit einsteigen und habe dann dort schnell die Verantwortung für diesen Bereich Fertigung bekommen und durfte schnell merken, dass ich eben mit dem Veit, mit Alexander Herz, den technischen Leiter und den vielen anderen Menschen da ein echt spannendes Team habe mit jungen, starken Persönlichkeiten, die Gas geben wollen und das macht richtig Laune, ja.
Interessant.
Lass mal den Veit gleich nochmal.
Zu seiner Promotion noch was sagen.
Also, okay.
Du bist ja promovierter Physiker.
Richtig, ich durfte beim Bosch, das war ein Privileg im Industriekonzern, die Doktorarbeit machen zu dürfen. Gemeinsam mit dem Bayerischen Laserzentrum und dort konnten wir das Thema Prozessüberwachung, KI-basierte Themen Bildverarbeitung und ja.
Das sind jetzt alles Dinge, die eigentlich nach vorne gerichtet, du hier jetzt auch verwenden kannst, oder?
Richtig, klar.
Denke ich auch. Oder?
Ja, also ja,
das ist super. Ja,
promoviert der Biogasler.
Ja, das ist doch super. Fight.
Fight, ja, genau. Was ist, du bist noch bist länger dabei, gell?
Genau, ich habe 2008 habe ich gestartet in der Agricomp. Damals in der Gasmotoren-Sparte, die es damals...
Was bist du ausbildungsmäßig?
Ich habe Elektroniker für Geräte und Systeme gelernt und habe dann nebenbei nochmal einen Elektrotechniker neben der Firma hier
machen dürfen.
Super. Berufsbegleiten, genau, waren dann 3,5 Jahre Vollzeit im Service und eine Elektroabteilung aufgebaut und nebenbei einen Techniker gemacht. Also war spannende Zeit oder ist immer noch eine spannende Zeit, ne? Immer. Genau, war 2008 gestartet, habe da damals die Produktion, war ja Nullserie sozusagen, 1-2 BRKWs aufgebaut und dann war der Großteil, ist natürlich auf der Baustelle zusammengebaut worden, also habe ich die Maschine eingebunden, komplett verdrahtet mit dem Schaltschrank, mit Inbetriebnahme, allem drum und dran. Und dadurch, dass man dann so reingewachsen ist, hat man dann halt, war ich natürlich dann im Service viel unterwegs, habe die ganzen
Aber für die Zuhörer, um wenig mal größer, weil du jetzt sagst, ein, zwei oder ihr seid da gestartet. Ihr habt mittlerweile, glaube ich, über 1000 Blockheizkraftwerke draußen laufen. Oder ne, 1500 und 1000, wenn ich es richtig recherchiert habe, und 1000 Biogasanlagen. Also es ist ja nicht einfach, das ist schon, wenn du sagst, hat sich jetzt so also, aber ihr habt also richtig was schon, ihr habt da richtig was in die Märkte gebracht. Ja.
Genau, damals war die Gasmotoren-Sparte, waren 6 Leute. Also ich war der 6. Mitarbeiter.
Ja, stark.
Die Agricom war damals 50, glaube ich, waren es da schon damals schon Leute gehabt. Und hat man dann damals alles aufgebaut und ist dann gewachsen. Wir sind jetzt bei Seriennummer, ich glaube 1000 oder sowas, von den BRKW-Gasmotoren, die wir da ausgebaut haben.
Haben wir ja gesehen gerade beim Rundgang. Aber 1000 im Verhältnis zu knapp 10.000 in Deutschland zeigt auch, welche Größe ihr habt. Und man sieht das auch an dem Werksgelände. Wir sind ja gerade rübergelaufen, das sind ja hier schon einige Hektar und große Hallen, also schon, ja.
Und wir wollen weiter wachsen.
Ja,
genau. Ja, aber jetzt können wir nochmal... Du hast da kurz deinen Einstieg geschildert, aber du mich, mal die Zuhörer schon auch mal drauf. Also, du hast zwar kurzes Familiäre, aber wenn das wahrscheinlich hätte nicht gereicht, wenn ich nicht irgendwo das, was am Biogas und erneuerbaren Energien, was hat dich da gereizt?
Ja, grundsätzlich, Energietechnik ist immer spannend und wir befinden uns ja aktuell in der verzwickten Lage, dass uns jetzt das klar wird, das ist wie so ein Kater. Man merkt, wir haben ein echtes Problem mit unserem Klima. Und wir müssen da dringend was tun, gerade in der Wärmeversorgung, gerade in der Industrie. Und
hast du im Vorgespräch hast du was mit dem Buch von dem Watzlaw Smil, genau, das ist mir hängen geblieben. Also deswegen. Ein
großartiger Autor, der das ganz greifbar macht, auch für Nichtphysiker oder für Nichttechniker, um zu zeigen, wir haben zwar im 20. Jahrhundert durch den Einsatz von fossilen Energieträgern ganz tolle Sachen machen können. Wir haben den Verbrennungsmotor gebaut, wir konnten auf einmal riesige Strecken überbrücken, Mobilität, wir konnten heizen. Also das merkt man, wenn man sich mit Urgroßeltern vielleicht noch unterhält. Das Leben war ganz anders. Ne? Und heute haben wir einen unglaublichen Luxus und merken jetzt aber, der Preis, den wir nicht gezahlt haben bisher,
in fällt uns gerade auf die Füße, genau.
Form, sondern das wurde einfach nicht internalisiert und jetzt haben wir eben da das Problem, dass wir was dagegen machen müssen. Und das können wir mit Energietechnik wunderbar tun. Die Technologien sind alle schon da und jetzt können wir ins Doing gehen, jetzt können wir machen und da freue ich mich drauf. Das macht Spaß anzupacken und das Thema dann wirklich umzusetzen.
Ja, du hast auch gerade schon bei dem Rundgang, hast du ja ganz viele neue Projekte noch angesprochen, aber da kommen wir dann später mal nochmal dazu. Ja. Ich würde mal gerne nochmal, was der Agricom auch gerade schon zwischendrin ja mal ganz kurz angesprochen, aber für die Zuhörer, könnte es mal in einem Zeitraffer so diese Entwicklung, ihr seid in diesem Jahr, Agricom ist hat 25-jähriges Dienstjubiläum, habt ihr es eigentlich gefeiert?
Eine kleine Party gab es. Dadurch, dass es sich überschnitten hat, auch mit dem 20-Jährigen in Tschechien, haben wir die richtig große Feier noch auf nächstes Jahr verlegt.
Okay.
In Brno oder Brünn in Tschechien, wo wir dann wirklich alle zusammenführen.
Da ist ein Gesellschafter, sitzt da, gell?
Da ist auch einer der Gesellschafter und da freuen wir uns dann wirklich mal alle aus der Biestor-Familie zusammen zu trommeln und zu feiern.
So, machen wir den Zeitraffer.
Aber der Zeitraffer...
Ich glaube, ihr habt da schon eigentlich In den 90er Jahren, also schon eigentlich vor den 25er eigentlich schon.
Also Michael Engelhardt hat schon früh angefangen in der Landwirtschaft, Belüftungssysteme und dergleichen bei
das ist einer der Gesellschafter, Kunden, der
eben, richtig, ja, zu verkaufen. Da ist der Robert dann auch mit eingestiegen. Das heißt, die haben in den 90er Jahren dann eigentlich auch schon erkannt, hier ist was mit Biogas unterwegs. Das konnte man in Triesdorf dann auch schon sehen. Da wurden die ersten Fermenter gebaut, die ersten Experimente mit...
Da habt ihr auch die noch nicht drin. Das EEG ist in Kraft getreten.
99.
2000, glaube ich. Also richtig, also in Kraft treten ist 2000, gell?
Also ja. 90 gab es schon die ersten Gesetzgebungen, dass man überhaupt Strom irgendwie so einspeisen darf, dass man sich ans Netz anklemmen darf. Dann 99 EEG und dann kamen die verschiedenen EEGs, die dann wirklich auch Biogas direkt gefördert haben, weil damals war es ja auch so, die Landwirte und Landwirtinnen, die hatten das Problem, der Nachwuchs hatte keine Lust mehr auf die Branche. Die sind in die Städte, haben das Studieren angefangen, vielleicht ganz andere Themen. Die Flächen blieben ungenutzt, deswegen gab es dann auch einen Navarro-Bonus, dass ich eben extra Energiepflanzen anbaue. Das könnte man sich heute gar nicht vorstellen. Die Diskussion geht jetzt andersrum.
Ja, Tellertank, also ist ja immer, genau. Ja.
Kommen wir noch drauf vielleicht. Und damals war es aber spannend, die Robert und Michael haben 2000 die Firma gegründet, ganz klein in Weiherschmeinbach hier um die Ecke und relativ schnell Fahrt aufgenommen, früh begonnen, ein sehr ausgeklügeltes System zu bauen, das man dann harmonisiert in verschiedenen Orten gleich wieder aufbauen konnte. Das war ein stabiles System, das war zuverlässig und so konnte die Firma schnell wachsen mit einem guten Ruf und dann ist es weitergewachsen mit verschiedenen Partnern in ganz Deutschland.
Fred, wo du dazugekommen bist, war der hier da schon in Merkendorf?
Da waren wir genau schon in Merkendorf, hier am Standort. Die Halle 2 gab es da noch nicht, aber...
Da sieht man die Bilder hier im Büro bei dir.
Genau.
Da sind ja noch so ein paar...
Das haben wir dann damals alles aufgebaut. Das war das kleine Hauptgebäude daneben dran. Das war, da habe ich meine Bewerbung eingeschmissen.
Ja, aber vielleicht für die Zuhörer, das merken, wer das nicht so im Blick ist, der nicht aus der Region ist wie wir... Das Merkendorf, was vielleicht mehr internationale oder überregionale Strahlkraft hat, das ist das landwirtschaftliche Bildungszentrum Triesdorf.
Ja.
Mit hier, mit Fachhochschule, was der Teufel, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Fakultäten.
Landwirtschaftliche Lehranstalten. Milchwirtschaftlicher Verein, da ist also wirklich.
Genau, Molkereischule
und. Für Nordbayern ein richtiger Schmelztiegel für die gesamte Landwirtschaft da, der auch noch unterfüttert wird, jetzt neuerdings durchs Fraunhofer hier gegenüber.
Euer Nachbar,
können wir rausschauen. Ja. Die jetzt auch mit Untersuchungen, Röntgentechnik, die Pflanzenzucht nochmal verbessern wollen. Also wirklich total stark, was hier aufgebaut wurde, auch durch den Bezirk.
Deswegen auch viel Kompetenz hier eigentlich, oder? Und auch junge Leute. Also ich glaube, mit Arbeitskraft habt ihr nicht das große Problem, oder?
Ja, immer.
Oder hoffentlich.
Immer.
Doch, doch, okay. Wenn man denkt, ihr könnt da sourcen aus der Hochschule.
Ja, wir brauchen ja auch viel Handwerker und das Handwerk, das hat dann Attraktivität verloren. Mhm.
Ja, genau, wie der Zeitraffer,
Die Firma hat dann auch früh begonnen, sich im Ausland umzuschauen, das Thema Biogas auch in Frankreich, in Tschechien aufzubauen. In Tschechien dann eben mit dem Radek Hasi, dem dortigen Geschäftsführer, der auch in Triesdorf studiert hat. England ist dazugekommen, Italien relativ früh, Polen. Und das hat die Firma dann auch so resilient gemacht. Das EEG wurde in den
10er Jahren... Wann war der Übergang von Agricom oder Agricom ist ein Teil heute, also die Holding drüber ist jetzt Bistor. Das sind... Aus diesen beiden Firmengründern. Erzähl mal das, wann war das?
Gute Frage. Bin ich überfragt.
Ich meine, 2014 war das.
Ja.
Das war damals mit dem, wo das EEG dann, war ja dann
quasi abgesetzt. Delle,
genau. Und da ist es dann entstanden, dass man die Bistor gegründet hat und sich anders aufgestellt hat
damit. Das sind ja heute Dinge, da ist ja Betontechnik, Fertigung, also du hast dieses Schalungssystem uns ja gerade vorhin auch erklärt. Also das ist alles, also das ist eben, deswegen, da kommen auch die über 700 Leute zusammen. Gell?
Ja, die Firma hat sich früh diversifiziert oder dann auch in eigene Einheiten aufgeteilt. Die Serviceunion ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Bistor-Gruppe mit 8 Standorten in Deutschland, mit ganz vielen Technikern und Menschen, die da draußen jeden Tag an den Anlagen dafür sorgen, dass die Betreiber Spaß haben mit der Technik, dass ihnen geholfen wird, wenn es mal klemmt. Und das ist ein großartiges Team.
Das ist im Prinzip eine ähnliche Struktur wie zum Beispiel wie die Lely Mac Roboter, oder? die auch über ihre Lilly Center haben, oder?
Ja,
weil sicherlich. Im Grunde, man sagt ja auch, die Biogasanlage, da frage ich dich auch nachher nochmal, wie man praktisch dieses Thema Biogas fassen kann. Aber wer in der Branche ist, der weiß ja, irgendwo, dass man sagt, der Biogasanlage fütterst du im Grunde mit der Via eine Hochleistungsmilchviehherde. Deswegen, von daher gesehen, sind da ganz viele Überlappungen ja auch da, gell?
Also du musst nah am Kunden sein, das hat die Firma früh begriffen, hat die Standorte aufgebaut. Dann haben wir den Betonbau mit dem Pitt Meuer, der auch Gesellschafter ist. Die Regionalgesellschaften, die dann aufgebaut wurden in Frankreich, England und so weiter. Partnerunternehmen, die man zum Beispiel in Italien hatte. Dort ist jetzt aber auch die Agricomp Italia.
Als Tochtergesellschaft, oder?
Hm. Und ja, die Firma hat es auch schlau gemacht, weil sie immer organisch gewachsen ist. Ne? Jetzt nicht mit der Brechstange in den neuen Markt springen, sondern sich erstmal Partner raussuchen, mit denen man in Ruhe ein stabiles System aufbauen kann, das Verlass ist, gegenseitig Verlass da ist und das funktioniert.
Aber 1000 Projekte in 25 Jahren ist ja auch eine ganze Menge, ne?
Die müssen ja, dann erstmal abwickeln. Sind ja zwei, weil Biogas und Biogasanlagen, die sind ja eigentlich, ich hab da noch viel mehr Kunden im Grunde genommen. Aber aus dem Ganzen raus, verstehen wir das richtig, dass sich das Unternehmen relativ schnell vom klassischen Anlagenbauer zum Systemanbieter entwickelt hat. Ist das, sagen wir das gerade, so hast du im Grunde, wenn man das so zusammenfasst, was du gerade erläutert hast.
Ja, ist richtig. Also das zeichnet die Agricomp vor allem dann auch jetzt im Ausland enorm stark aus, dass wir der sogenannte Fullliner sind. Das heißt, wir bieten nicht nur die Beratungsdienstleistung an und kaufen dann aus dem Supermarkt von verschiedensten Herstellern unterschiedliche Systeme mit 1000 Nähten zusammen, sondern wir können wirklich das Gesamtsystem Biogasanlage durchdeklinieren, aufbauen, von der Fütterung über den Behälterbau, über die Pumpentechnik bis hin zur Verwertung, die dann entweder im Blockheizkraftwerk für Wärme und Strom oder eben für die Biomethaneinspeisung ins Erdgasnetz zuständig ist. Und da haben wir überall jede Schnittstelle, jeden Bereich mit Expertinnen und Experten besetzt und das zeichnet uns aus. Ein Kunde im Ausland, der will nicht mit 20 verschiedenen Firmen am Tisch sitzen, der will einen Ansprechpartner und weiß, da kann ich mich drauf verlassen, da weiß ich.
Aber da seid ihr auch führend in dem Bereich. Nochmal zur Einspeisung und zu den internationalen Märkten. Du hast gerade das Stichwort genannt, dass ihr das Biomethan einspeist in die Netze. In welchen Ländern findet das denn vorwiegend statt? Ja. Weil hier in Deutschland ist das ja doch eher stiefmütterlich.
Ja, das ist total wild. Wir haben in Deutschland zwar den größten Anlagenpark weltweit.
9.000, fast 10.000 Anlagen.
Und gleichzeitig sind wir hier total hinterher. Wir haben einen Sonderweg eingeschlagen jetzt mit dem neuen Biomasse-Paket. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber um uns herum, wirklich in jedem Land in Europa und im Ausland, im außereuropäischen Ausland genauso, ist das Thema Biogasaufbereitung und dann das Einspeisen von Biomethan gesetzt. Das wird auch durch die europäische Politik gefördert, durch den Repower-EU-Plan, der konkret sagt, die Biomethanmenge muss sich verzehnfachen. Dänemark ist völlig klar, sagt bis 2030 keine fossilen Gase mehr. Schweden bis 2035. Frankreich tut sich vielleicht auch leichter mit einem Gasnetzbetreiber, aber die sind völlig klar und legen den Hebel um, sagen nur noch Biomethan.
Aber das haben wir in Deutschland nicht, obwohl wir Gaskraftwerke bauen und noch was und alles, aber dann eben dann der mal Fracking-Gas von Amerika importieren.
Ja, ja, und in Deutschland, da haben wir den Anlagenpark schon. Das heißt, im Ausland werden neue Anlagen, komplett neue Anlagen gebaut. Das ist ein Business Case, das rechnet sich für die Landwirte. Und in Deutschland schaffen wir es nicht mal, das kleine Upgrade umzusetzen. Vielleicht auch, weil wir mit unseren DVGW-Künstlern enorm teure Einspeisetechnik aufbauen. Anstatt einen Stahlcontainer sind es dann zwei Stahlbetonhäuser mit Satteldach und redundanter Technik. Hier ist die Politik gefragt, dringend, die europäisch einheitlichen Richtlinien umzusetzen, das Ganze zu verschlanken und zu vereinfachen. Fragen Sie mal in Bayern nach beim Staatsministerium, das funktioniert da schon ganz gut, die helfen uns da stark, aber andere Bundesländer sind noch nicht so hinterher.
Aber gerade international sind schnell. Gibt es da, du hast gerade so in die verschiedenen Länder ein bisschen reingeschaut, kannst du die irgendwo mal priorisieren oder welche sind euch die wichtigsten Märkte jetzt gerade schon für euch?
Also aktuell ganz klar Frankreich, die wirklich schon seit 10 Jahren
wachsend den Biomethanmarkt besetzen und jetzt auch in Europa an der Spitze stehen, was die eingespeiste Biomethanmenge betrifft.
Habt ihr da ein Tochterunternehmen in
Frankreich? Da haben wir ein Tochterunternehmen, okay. Zwei Standorte. Mhm. Wir haben dort schon 60 Biomethanprojekte realisiert. Aktuell sind der Vertrieb ist verdammt stark. Wir haben eine neue Produktlinie, die heißt Agripio Smart. Das ist eben ja, fast wie ein Kühlschrank. Ein Container, der das Biogas aufbereiten kann.
Ist das, was wir angeschaut haben?
Da das hinten? Haben wir uns vorhin angeschaut. Okay. Und das ist unser neuer Highrunner. Wir sehen, dass der Vertrieb sich leicht tut, glücklicherweise das Thema zu verkaufen.
Absolut. Nächste, Frankreich, Italien?
Italien ist auch sehr wichtig geworden. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, 100 Projekte auf einer Ausschreibung loslaufen lassen, die alle Biomethan einspeisen werden. Dort immer in Verbindung mit einem BHKW, weil die auch den Eigenstrom erzeugen müssen, um das Stromnetz zu entlasten. Und Polen und Tschechien werden dieses Jahr auch ganz stark oder 26 dann ganz stark anfangen. Da laufen die Genehmigungsverfahren gerade. Dänemark kann man nicht vergessen. Die sind eben schon völlig klar auch, was das Thema Biomethan betrifft. Irland, da haben wir ein riesiges Projekt akquirieren können. Das ist schon im Bau. Auch Biomethan dort in Verbindung mit der Pharmabranche, die ja Biomethan braucht.
Da kommen wir vielleicht, wenn wir über den Container nochmal reden, weil was ihr da macht, ist ja dieses Fraktionieren und alles dann hinten noch. Das ist ja, und da entstehen ja Produkte dann, gell?
Ja. Also ja, vielleicht zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, die das Thema nicht so gut kennen. Das Biogas beinhaltet CO2 und Methan. Methan ist also das gleiche wie Erdgas. Und durch diese Anlagen können wir eben diese beiden Fraktionen trennen, die etwa 50-50 im Rohbiogas auftauchen. Und das Methan wird dann aufgereinigt in einer hohen Reinheit in das Erdgasnetz eingespeist. Und mit dem CO2 kann ich weitere Themen betreiben. Ich könnte es verflüssigen, in die Nahrungsmittelindustrie bringen.
Ganz aber es fällt dazu ja auch wieder. Für die meisten ist ja, durch die Medien ist ja CO2 so wie ja, das ist wie das Damoklesschwert über Klima und alles. Aber ohne CO2 wird nichts wachsen. Also Genau, und deswegen wird der CO2 ja in die Gewächshäuser eingebracht. Du hast die Pharma, die brauchen das. Das ist ein Produkt, das ist ein marktfähiges Produkt, CO2.
Und oder? Wir sehen, dass viele Branchen wie jetzt Pharma oder auch Kosmetik, die wollen natürlich auch grün werden. Und statt dass sie fossiles CO2 verwenden, dann biogene Herkunft betonen und dann auch vermarkten können. Und weiter gibt es noch das Thema der Verwendbarkeit des CO2 als Speichermolekül. Wir wollen, kommen wir vielleicht später noch drauf, mit Hilfe von Wasserstoff, dem Thema Power to Gas, das CO2 nutzbar machen, um es wieder zum Methan zu machen und den Output der Biogasanlage zu
erhöhen. Nochmal zurück, also wenn im Ausland, speziell in Frankreich, wenn es dort so einen vereinfachten Netzzugang gibt für die Biogasanlagenbetreiber, die Biomethan produzieren, wo liegen denn hier die Hürden? Ich habe so verstanden, wenn das ein europäisches Programm gibt und es gibt feste Quoten, die du gerade gesagt hast, 2030, 2035, wo liegen denn hier im Moment die Hürden? Ist es unser Föderalismus oder ist das einfach Unkenntnis in den Ländern, in den Behörden, dass der Zugang...
Vorhin hat er mal das Stichwort Netzbetreiber, ich glaube, da
also ist da viel da, oder? Da liegt viel drin, oder? Ja, wir haben die Bundesnetzagentur, wir haben, ich glaube, 400 bis 800 Netzbetreiber. In jedem dieser so kleinen viele, Büros muss jetzt jemand aufgebaut werden, der sich mit dem Thema schlau macht. Das ist höchst ineffizient, übrigens auch beim Stromverteilnetz. Auch da haben wir so einen Flickenteppich wie im 19. Jahrhundert. Ja, das ist anstrengend für alle Seiten. Also ich möchte die Netzbetreiber da auch in Schutz nehmen, aber das ist enorm anstrengend, weil klare bundesweite Regelungen fehlen. Noch schlimmer, anstatt eine klare Absage zu erteilen oder eine klare Zusage, passiert nichts. Das heißt, wir verharren in so einem Zwischenstadium und die Betreiber wissen nicht, was passiert nächstes Jahr, weil die Gesetzgebung läuft jetzt am 31.12. aus. Das heißt, die wissen nicht mehr, was passiert im Januar. Bekomme ich den Netzanschluss oder bekomme ich nicht?
Das ist jetzt eine gelebte Ineffizienz in Deutschland, das ist Wahnsinn.
Ja, aber das, so vielleicht kannst du da was sagen, weil das ist ja tatsächlich gerade draußen, ich meine, das wäre... Ich habe noch zwei Dinge mit, die kommen wir später dazu, aber ich denke, das sollte man vielleicht jetzt gleich einmal noch vertiefen. Du hast gesagt, eben 2020 ist das EEG gekommen, 2021, also da laufen jetzt der Reihe nach und das hört man überall, laufen jetzt Betriebe aus. Ja. Und wie du sagst, die sind unsicher, aber die haben doch jetzt ja noch kurz vor der Biogasmesse, ist doch eher so ein Verlängerungsprojekt. Ja, kannst du das mal kurz ansprechen?
Das kann ich gern. Also die EEG-Laufzeit von 20 Jahren ist bei den meisten, bei vielen Anlagen
genau, die am Anfang gestartet sind.
Ja, genau. Noch von der alten Regierung wurde gemeinsam mit der Union das neue Biomassepaket bewilligt im Bundestag und Bundesrat. Das war im Januar. Und dann hat es nochmal weitere 9 Monate gedauert, bis die Europäische Union dem Ganzen auch zugestimmt hat. Und deswegen war es glücklich, dass jetzt noch vor der Messe dann auch klar wurde, das Paket gilt. Die erste Ausschreibung hatte stattgefunden und die Ergebnisse wurden vor der Messe noch kundgetan. Das heißt, viele Betreiber, ich glaube, es waren über 800 Megawatt, konnten mit ihren Anlagen den Zuschlag erhalten.
Für mehr? Wie viel? 5 Jahre? Oder immer? Jetzt aber Verlängerung, oder?
12 Jahre. Oder sogar 20, wenn ich den Neuanlagenstatus erreiche. Leider total schwammig formuliert. Was ist eine Neuanlage? Ne? Muss ich alles tauschen, was an der Anlage lebt oder nicht? Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Das heißt, die haben die Möglichkeit weiterzumachen und es ist großartig, vor allem für die Anlagen, die eine Wärmesenke angeschlossen haben, das heißt, die irgendwo einen Industriebetrieb daneben haben oder eine ganze Kommune und ein Wärmenetz, wo wirklich die Wärme, die bei der Verbrennung des Gases im Motor entsteht,
als Abfallprodukt in Anführungszeichen, bei dem in dem Fall
durch den. Weil nur dann bin ich ja hocheffizient, wenn ich den Motor allein mit Gas betreibe, um Strom zu erzeugen, dann ist es eigentlich verschenkte Energie,
die Wärme. Ungefähr 50%, oder?
Genau.
50% ist Wärme, genau, und 50% elektrische Energie.
In Energie, genau.
Genau.
Und, ja, jetzt und trotzdem höre ich jetzt, trotzdem steigen jetzt welche aus. Was wie erklärst du dir das jetzt eigentlich? Ja. Obwohl das, wollen die einfach diesen Bürokratismus nicht mehr mitmachen oder was, warum? Es Weil eigentlich war das ja immer so, Biogas, also ich bin ja auch Landwirt, das wissen die Leute ja. Wenn ich mal schaue, also die Biogas, da überall, da wo Biogasbetriebe, die zahlen ja 1.000 und mehr Euro Pacht, was ich in der Viehhaltung ja nie erwirtschaften kann. Also war ja Biogasanlage oder Energieerzeugung ist ja hoch wirtschaftlich gewesen. Warum steigen dann die Betriebe jetzt aus? Ja.
Es gibt neue Randbedingungen. Das heißt, ich bekomme den Zuschlag nur, wenn ich meine Anlage motorseitig stark überbaue. Das heißt, ich habe mehr Motorleistung, als ich Gaserzeugungsleistung habe. Und da ist das Minimum die dreifache Überbauung. Besser ist es, fünffach zu überbauen.
Das hat was damit zu tun, damit die praktisch diese Dunkelphasen und so weiter oder wenn kein Windstille, dass die praktisch mit dem Biogasanlagen das puffern können, oder? Das ist der Hintergrund dafür, oder?
Ich habe tagsüber an der Börse Strompreisschwankungen. Ich habe früh und abend meistens Strompreispeaks, also hohe Preise, immer dann, wenn der Sonnenstrom wegfällt. Und diese Peaks, die kann ich, also einen Strommangel,
das kann eigentlich nur mit der Biogasanlage gehen.
Mit der Biogasanlage gesteuert anfangen. Ja,
kannst du gegenkompensieren.
Ja, es geht um Kompensation, oder?
Genau. Das funktioniert nur, wenn ich mehr Motorleistung da stehen habe. Jetzt muss ich diese Motorleistung natürlich aber auch ans Netz bringen. Und da haben wir leider wieder die Netzbetreiber, die sagen, unser Netz ist eigentlich schon voll. Das mag sein zu den Mittagsstunden, dann, wenn viel Sonne scheint.
Ja, ja.
Aber nicht am Abend, wenn ich einen Strommangel im System habe. Und hier tun sich leider die Netzbetreiber auch noch enorm schwer, sei es wegen Kommunikationstechnik, die Bits und Bytes zwischen den Blockheizkraftwerken und den Netzbetreiber zu schalten oder das Netz ordentlich zu überwachen, wobei das eigentlich fast lächerlich ist. Selbst wir könnten hier an der Mittelspannung messen, ob das Netz jetzt noch bereit ist, mehr Spannung aufzunehmen oder nicht. Das wäre einfach möglich. Es ist wirklich keine Plasmaphysik, sondern einfach umsetzbar. Und hier tun sich leider die Netzbetreiber noch viel zu schwer. Und dann steht eben der Betreiber vor der Herausforderung zu sagen, entweder flexibilisieren, mehr Motorleistung aufbauen, vielleicht darf ich das aber nicht, weil der Netzbetreiber sagt, nee, das geht nicht. Oder ich möchte das Gas einspeisen. Und wenn ich dann nicht nah genug an einer Gasleitung bin, oder der Netzbetreiber sagt, vielleicht musst du da ganz viel der Kosten tragen, weil die Regelungen noch unklar sind, dann hat der Netzbetreiber vielleicht wirklich keine,
der Anlagenbetreiber.
Anlagenbetreiber vielleicht wirklich keine Perspektive mehr und weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Da können wir gern beraten. Wir haben viele Profis und Expertinnen hier in der Firma, die weiterhelfen können, auch unterstützen, wenn juristische Fragestellungen da sind. Das reicht oft ein kurzes Telefonat. Wir helfen da gern und würden uns freuen.
Ja, weil das ist halt im Grunde die Leute sind verunsichert oder oder sind zermürbt, oder?
Also ja, wenn du jetzt so als Vertriebler, oder? Ich glaube, es fehlt Informationen.
Ja, und halt auch komplex. Also sag mal, wenn man das alte EEG anschaut und wie es jetzt da ist mit Ausschreibung, was man alles machen muss, ja, auch mit vielen Kunden Kontakt, wo man dann merkt, die haben es am Schluss vielleicht noch gar nicht verstanden,
weil so denke ich es.
Und wenn man es dann nochmal erklärt, dann macht sich ja doch immer ein Weg auf, wo man sagt, Mensch, eigentlich macht es ja Sinn, die Anlage weiter zu betreiben und jetzt nicht auszuschalten. Weil ich sage, ausschalten finde ich eigentlich einen falschen Weg, weil jetzt hat man jahrelang Geld reingesteckt, um es lauffähig zu machen. Jetzt haben wir es lauffähig und dann ziehen wir uns zurück. Also
und gleichzeitig bauen wir 10 Kilometer hinter der Grenze neue Anlagen auf.
Ja, das ist also absurd.
Ja, das stimmt. Also aber du hast ja gerade schon einen Tipp für alle mehr, also die Firma Agricom findet man in jedem Telefonbuch oder im Internet. Ja, aber diese Hilfestellung,
da mal tatsächlich mal, euch, ne?
dass die Leute gut. da anrufen können, finde ich jetzt gerade einen wichtigen Hinweis.
Also Tobi, nicht weil den Mut verlieren, bleibt dran oder macht den, liebe Zuhörerinnen, macht den Betreibern da Mut. Es gibt sicherlich lukrative und wirtschaftliche Möglichkeiten der Anschlussförderung, ob es jetzt Strom ist, oder noch besser Biomethan, da glauben wir drin.
Dann noch eine Frage, ganz kurz zum Biomethan. Du sprachst den Leitungsausbau an. Gibt es da eine klare Regelung, wer die Leitung bauen muss? Muss das der Biogasanlagenbetreiber machen, um in das bestehende Netz angeschlossen zu werden? Oder umgekehrt ist es der Leitungsnetzbetreiber, der die Biogasanlage.
Also, bis in 8 Tagen ist eigentlich noch völlig klar.
Ach so.
Okay. Aber danach ist es völlig unklar. Bisher ist es so, dass es einen diskriminierungsfreien Zugang gab. Das heißt, grundsätzlich mussten die Netzbetreiber alle Anliegen von Biogasanlagenbetreibern annehmen, auch wenn sie sich da durch Verzögerungstaktik gewehrt hatten. Sie mussten also einen Zugang gewähren, wenn ein gewisser Abstand gewahrt ist. Also ich kann jetzt nicht verlangen, dass der Netzbetreiber 20 Kilometer
Leitung legt.
Da gibt es 1 Kilometer als Grenze. Und dann darf ich grundsätzlich mein Biomethan auch einspeisen. Die Kosten wurden geteilt und für den Betreiber gab es eine Obergrenze von 250.000 Euro, die er für den Netzzugang zahlen musste. Das Projekt ist meistens noch größer. In Frankreich schafft man das oft für 400.000. Dann ist es so 50-50, die Kostenteilung. Was man an Technik braucht, man braucht eine Messtechnik, einen Gaschromatographen und eine Zählertechnik. Man muss also genau wissen, wie viel Gas wird eingespeist. Und
klar.
Entspricht es auch den Qualitätsanforderungen. Wir wollen ja ein sicheres System. In Frankreich schafft man das relativ schlank. Da hat man auch einen großen Gasnetzbetreiber, die Gaz de France, die das zentral regelt, effizient regelt und vielleicht auch an der Stelle schlauer als wir in Deutschland. Und in Deutschland machen wir uns durch vielleicht auch juristische Texte das Leben noch schwerer, weil wir eine Zuverlässigkeit haben wollen von 98% Anlagenverfügbarkeit. Das heißt, es wird redundant gebaut, nicht ein Verdichter, sondern zwei, nicht eine Messtechnik, sondern zwei. Und das macht die Projekte enorm teuer. Dann haben wir noch ein Ausschreibungsmodell, das heißt, der Netzbetreiber schreibt europaweit aus, macht das Ganze noch komplizierter und am Ende auch teuer für die Volkswirtschaft. Deswegen präferieren wir auch Modelle, wo es Clusteranlagen gibt, das heißt, nicht nur eine Anlage speist das Gas ein, sondern mehrere tun sich zusammen, Nachbarbetriebe bauen eine Rohbiogasleitung und speisen dann an einem Punkt gemeinsam an, teilen sich die Kosten, teilen sich die Anlagentechnik und die Wartungsarbeiten.
Gibt es sowas schon?
Gute Philosophie.
Aber ich frage, gibt es sowas schon?
Also es gibt die...
Weil ich merke, mir ist keine bekannt bei...
Es gibt die ersten Projekte,
Kennen
und Pflanzen. Das wird in Bayern auch gefördert. Und die ersten Durchführbarkeitsstudien laufen. Jetzt hat noch mal weitere. Und ab nächsten Jahr soll sogar dann das Management gefördert werden. Aber grundsätzlich haben wir trotzdem noch ein Problem, weil im Gegensatz zu allen anderen Ländern um uns herum wird das Biomethan in Deutschland nur auf dem freien Markt verkauft. In Frankreich gibt es eine feste Zusage und dann ist eine Bankability gewährleistet.
Ja, genau, dann kannst du es refinanzieren.
Ja.
Aber Tobi, also wenn man jetzt das Ganze, du hast ja gerade so diese verschiedenen Länder und so weiter, wo wird es denn, was hat die Rolle von Agricom in der Energiewende? Also welche wird es da Agricom zuweisen? Weil die vielen Anlagen und so weiter, also ihr seid bedeutend, oder?
Ja, das hören die Gesellschafter bestimmt gern. Sicherlich sind wir bedeutend. Biogas kann aber auch nur ein Teil in dem Gesamtsystem sein. Aber ein spannender Teil, weil Biogas ist wirklich ein Multitool. oder ein Schweizer Taschenmesser, wir können Energie aufnehmen, speichern, wir können Strom erzeugen, flexibel Strom erzeugen, wir können das Gas einspeisen und dadurch saisonal speichern. Hinzu kommt dann noch die Technologie der Methanisierung.
Würdest du sagen, dass sich da Agricom unterscheidet von anderen Anbietern?
Ja, dadurch, dass wir wirklich alles anbieten können, glaube ich, sind wir einer der spannendsten Partner im Veld.
Das hat ja Veit gesagt, die End-to-End-Lösung.
Ja. Ne, das ist gut. Ja, auch du hast vorhin schon mal ganz kurz gestreift mit dieser Containerlösung, die wir uns vorhin angeschaut haben. Ja. Das ist ja auch so ein Wandel vom Kopf her, dass ihr jetzt praktisch, und was wir auch gesehen haben, bei euch alles, ihr testet, da geht kein Motor raus oder irgendwas in der Anlage, den ihr nicht vorher hier an dem Standort getestet habt. Also das war, also den Aufwand, den ihr eigentlich da betreibt, das war mir vorher eigentlich so überhaupt nicht bewusst.
Ja, also uns ist wichtig, dass die Produkte, die ins Feld gehen, vorher getestet werden, auch mit Biogas getestet werden, dass wir keine Fehler beim Kunden beheben müssen. Wir wollen das wirklich von vorne bis hinten getestet.
Ja, ihr habt ja komplett diese Container, die habt ihr ja auch auf der Messe stehen gehabt, so ein Container, komplett aufgebaut, auch mit der ganzen Reinigung in Richtung. Also sind das dieses Produkt der Zukunft und das hier hinter, oder?
Sicherlich,
ja. Also könnte man.
Ja, aber bleiben wir gerade drauf, weil da fängt es ja schon an. Also mit dem Ganzen, auch mit dem Reinigen. Du hast uns ja da erzählt, dass ihr im Grunde genommen. Du hast gesagt, also eigentlich sind diese Produkte oder diese Container eigentlich eine Lebenslösung. Also die gehen nicht kaputt, oder?
Also was kaputt geht, ist immer alles, wo sich was dreht und bewegt. Und also wir haben einen Schraubenkompressor, der braucht natürlich eine Wartung und da ist bestimmt mal ein Verschleiß nach einer gewissen Zeit da. Deswegen gibt es Wartungspläne, das ist ganz normal. Aber die Membrantechnik, die wir verbauen von Evonik, das ist wirklich der Marktführer. Das hält ewig.
Die verwenden wir jetzt auch schon über 15 Jahre.
Ja.
Und haben noch nie Membrane getauscht. Ja, also
das ist diese Lebenslauf. Das war ich für mich überrascht, als Mechaniker gelernt habe, auch dass es so es läuft. Also und auch die Motoren laufen ja Millionen Stunden oder was? Also die da drin. Also wir haben auch gesehen, ihr arbeitet die Motoren dann auch wieder auf. Ihr macht dieses Reman, wie so im Fachausdruck.
Instandsetzung, genau.
Macht ihr.
Machen wir alles selber. Die Zylinderkopfinstandsetzung machen wir auch selber.
Haben wir ja gesehen.
Ja, deswegen spreche ich es ja gerade an.
Also als Zwischenfazit kann man sagen, so das würde ich jetzt mitnehmen. Ja,
aber wir brauchen noch kein Fazit ziehen.
Das Zwischenfazit ist, wer Biogas, so wie du es gesagt hast, einige Anlagen hören auf. Ich würde als Zwischenfazit jetzt mal mitnehmen, dass Biogas wichtiger denn je ist. Vor allem auch wegen dem Biomethan, was wir ja in Deutschland im Moment irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen.
Zieh du dir das Fazit, sondern frag mal, ist Biogas wichtiger denn je?
Unbedingt.
Also, genau, das mal fragst du ja.
Deswegen ja, habe ich es
gesagt. Ja. Also wir sehen jetzt, was wir auch begleiten, und als Handelsware anbieten, sind Großbatteriespeicher. Wir wollen auch da die Kunden unterstützen, dass sie ihre PV-Energie speichern können, dass sie den Nachtstrom selber zur Verfügung stellen können. Das ist erstmal wirtschaftlich und toll für die Betreiber.
Absolut.
Aber mit der Batterie kann ich den Strom nicht in den Winter bringen. Mit Biogas kann ich das schaffen. Erstmal durch Silo. Klar, das Fahrsilo ist ein Energiespeicher. Aber ich kann im Sommer, wenn ich die Wärme nicht brauche, dann kann ich den Motor auslassen und sagen, ich speise das Gas komplett ein.
Ja.
Und dann habe ich eine Sektorenkopplung. Dann kann das Gas vielleicht ein Industriebetrieb, ein Glaswerk verwenden oder jemand beim Heizen. Und dieses Multitool, diese Fähigkeiten von Biogas, super.
Ja.
Und der Rest der Welt schaut gerade auch nach Europa, schaut nach Deutschland, schaut sich das Thema an und wächst da in das Thema rein. Indien, Brasilien liest man viel, Nordamerika, auch Staaten, die eigentlich total rechte Gesinnung hat und sagt, Energiewende, das braucht man nicht. Aber selbst dort sehen wir, dass Biogas zu wachsen anfängt und immer stärker wird.
Na, fossile Güter sind endlich. Wenn die abgebaut sind, sind die abgebaut. Und das erneuerbare Energien, die erneuern sich eben. Das ist der große Vorteil.
Ja, aber was ist das Thema? Wir haben etwas ja überhaupt nicht angesprochen, was wir aber draußen angeschaut haben. Das Thema für euch, also das Thema aus den Produkten, die eigentlich aus dem Industriellen oder aus der der Ernährungsindustrie kommen. Du hast eben gesagt, das ist schon. Du würdest das sogar mindestens gleichwertig sehen oder noch sogar stärker, oder?
Die Abfallprodukte weltweit sind enorm. Also wir haben
die organischen
Abfälle. Ja, alles. Abfälle. Du brauchst ja organische
also Abfälle. Wir haben, Schlachtabfälle, aber ich habe auch ganz viele Nahrungsmittelabfälle überall und weltweit wird damit fast noch nichts gemacht. In Deutschland haben wir das schon sehr gut etabliert. Da gibt es tolle Anlagen, auch hier in der Region, die wissen, wie man mit Abfallstoffen umgeht, wie man die aufreinigt, wie man die Schadstoffe herausbekommt.
Ja, ihr habt doch mit euch, ihr habt ja so eine, zum Beispiel so Separierungssachen, also war ja auch auf der Messe,
habt ihr einen
zweiten, hatten sie einen zweiten Stand da dafür. Also ihr zum Beispiel, dass du Joghurt, überall abgelaufener Joghurt oder was, dass du den komplett rein, das wird geschreddert und dann wird der Kunststoff wieder raus.
Da gibt es schon genug Anlagenhersteller, die das wirklich erfolgreich machen und das wird jetzt im Rest der Welt stark kopiert werden und dann kann ich diese ganzen Masseströme auch noch nutzen, daraus Treibstoffe machen, vielleicht für die Luftfahrt, vielleicht für die Seeschifffahrt, dort wo ich eben nicht sofort vom Öl wegkomme.
Genau.
Und da müssen wir hin.
Vielleicht eine Steilvorlage, Dieter, das war genial. Vielleicht kannst du den Zuhörern oder du, Veit, in wenigen Sätzen ganz einfach und narrativ erklären, wie ist die Technik und die Praxis einer Biogasanlage. Uns ist es kenntlich, aber es wird nicht jedem kenntlich sein.
Ja. Also letztlich brauche ich einen organischen Grundstoff, das kann eben Gülle sein, Reststoffe aus der Tierindustrie oder es können nachwachsende Rohstoffe sein, Mais, Gras
oder Joghurt,
Abfälle, ne? Joghurt, Käse, Kartoffelreste,
Beispiel.
Und die muss ich unter Ausschluss von Luft in einem luftdichten Behälter und unter Beheizung in dem sogenannten Fermenter fermentieren. Das heißt, da haben wir eine Biologie im Einsatz, Achäen. Und die zersetzen diese Stoffe und dabei bildet sich dann CO2 und Methan. Und dieses Gas kann ich dann verwerten.
Also wir haben uns gerade unten, also auch, ihr habt ein eigenes Labor hier, wo ihr genau würde man jetzt erstmal in einem Industriebetrieb ja nicht so vermuten, aber es gehört dann einfach zu eurem Systemdenken dazu, oder?
Wir haben immer wieder neue Substrate, jetzt auch gerade im Ausland. Wir haben ein spannendes Projekt in Mexiko, da geht es um Reststoffe aus der Tequila-Industrie. Und da muss man sich immer erst versichern, kann ich mit diesem Material arbeiten oder wird der Gärprozess Probleme bekommen, wie gehe ich damit um und deswegen versichern wir uns da.
Deswegen habt ihr das große Labor, ja. Genau. Stichwort neue Produkte. Ja. Du sprachst ja eben einen wirklich bunten Strauß an organischen Produkten an, auch den Unterschied schon zwischen industriellen und flexiblen Anlagen. Vielleicht nochmal auf die flexiblen Anlagen, weil die klassischen Biogasanlagen, die da in der Landwirtschaft, die werden ja eigentlich hier dein Kollege, wo der den Mist abholt, der hat ja im Prinzip, damit die Anlage flüssig läuft, bleibt der doch ziemlich bei einem Produkt, was er organisch da einfährt, richtig?
Nee. Die mixen sogar.
Zum
Beispiel unser Stroh, also unser Festmist wird eigentlich benutzt. Und neben dem, was am Gülle kommt, oder an Navarro, also eben der sogenannte Silomais, als nachwachsender Rohstoff, das Gras, immer weniger Tiere werden gehalten, also was die Leute, die Verbraucher, die Zuhörer wahrscheinlich am wenigsten haben, wir haben noch nie so wenig Tiere, Rinder in Deutschland, auch in ganz Europa gehabt wie heute.
Das Gras wird schon thermisch verfeuert. Ne?
Ja.
Wir haben im Schwarzwald einen Kunden, der hat uns das gesagt, statt früher 700 gibt es jetzt nur noch 5 viehhaltende Betriebe in seiner Region.
Und wo geht das Gras hin?
Ja? Das ganze Weidelandgras, das wurde dann getrocknet und dann am Ende thermisch verfeuert, weil es keine Abnehmer gab.
Das gibt es doch gar nicht.
Wahnsinn. Ja, aber was jeder sagt und was wir da haben, dass die Viehhaltung so zurückgeht, aber zieht natürlich dann solche Dinge, dass plötzlich das aufwachsende Gut eben im Grunde genommen nur noch über Biogasanlagen verwertet werden kann. Sind wir bei, es gibt halt
und das ist ja gar nicht verkehrt. Früher haben wir den Esel auch füttern müssen oder das Pferd.
Also, das war ja auch eine Energie im Grunde.
Genau, ja. Na gut, wir brauchten früher für die Nutztiere, Dieter, 1,6 Hektar, mussten wir mal Fläche
haben. Aber heute mit den heutigen Erträgen brauchst du es halt nicht mehr. Aber was hast du, bist mir zu schnell abgebogen von der Technik.
Ja.
Das ist nicht bloß der Fermenter, der in Form von einer, wie groß ist, das schaut für die Zuhörer, das ist das, was man da draußen sieht. Aber das, was wo der Deckel oben drüber ist, also oder das Abdeckung, das sind letztlich die Güllebehälter, die praktisch, da wo man verhindert, dass das, da ist ja immer trotzdem ja noch Rest oder das, was da sich umsetzt, da steht ja immer noch Gasentwicklung und deswegen muss man es abdecken.
Das ist, oder? Das kann man nicht aus- und einschalten, das ist eben eine Biologie.
Ja.
Das läuft immer weiter und wird beheizt. Meistens fahren wir die Anlagen thermophil, das heißt so bei 50 Grad, 52 Grad. Mhm. Und dann kommt eben dieses Rohbiogas heraus, Methan und CO2.
Etwa das fängt dir praktisch, das, was da oben aufsteigt, das fängt dir ab, das saugt dir ab, oder?
Genau. Und dann kann ich es eben in die verschiedenen Verwertungswege bringen. Einmal die Aufbereitung zu Biomethan, einspeisen in die Erdgasleitung. Und das andere, Feites, würde ich dir den Ball gern geben, ja, das sind die BRKWs. Die Motorentechnik.
Ja, wir bleiben noch davor noch. Wir haben uns nämlich auf was ich drauf hinaus wollte, deswegen habe ich den Güllebehälter nochmal angesprochen. Ja. Weil da ist ja, das ist ja auch, das ist ja wertvolles, zum einen ist es Naturdünger.
Schwefel und
aber Phosphor. Ja, aber dann trotzdem, ihr holt ja da nochmal, ihr fragmentiert auch das wieder. Wir haben uns doch da diese neue Probeanlage, ich glaube, die ist noch gar nicht auf dem Markt, oder? Das, was ihr da, was
wir jetzt da gerade ausschauen. Richtig durch. Die Agrifertechnik ist also eine Aufbereitungsanlage oder Veredelung, um den Gärrest, also das, was nach der Gärstrecke übrig bleibt, nochmal
das Substrat, wie man so landläufig sagt, oder? Und das Substrat ist im Grunde auch wieder, das teilt ihr von, ja, aber das teilt ihr in Fraktionen auf nochmal. Du hast doch da das Thema Ammoniak, also
durch eine Eindickung unter Vakuum mit geringem Wärmebedarf können wir eben das Material verdampfen, dann können wir es kondensieren und über eine Rektifikation und eine Umkehrosmose können wir dann wirklich die Fraktionen trennen und bekommen dann Ammoniakwasser raus, was ich letztlich auch wieder als Dünger einsetzen kann. Und der Dickschlamm, der übrig bleibt, der hat dann weniger Nitratbelastung. So kann ich das einmal mein Volumen reduzieren. Das heißt, ich brauche kleinere Behälter oder kann mehr füttern.
Das hat aber was dann auch wieder mit Transport zu tun.
Und dann kann ich,
transportierst weniger Wasser, weil im Grunde fraktioniert ihr dort auch Wasser raus.
Richtig, ja, ja. In großen Mengen. Also man kann ungefähr 50% der Masse reduzieren oder des Volumens. Und der große Vorteil ist natürlich, wenn ich weniger Nitratbelastung in dem Gärrest habe, dann kann ich in roten Gebieten besser damit arbeiten. Aber noch viel entscheidender wird das ganze Thema sein für Abfallanlagen oder für Großindustrieanlagen, jetzt im städtischen Bereich oder im Industriebereich, Nahrungsmittelproduktion. Die haben mit Stoffströmen zu kämpfen und haben eben keinen Acker, wo sie überhaupt düngen müssen, sondern die müssen sich mit viel Geld.
Da ist die Volumenreduzierung erforderlich.
Deswegen sehen wir da gerade verschiedenste Projekte, die für das Thema interessant
sind. Wann wird das marktfähig? Weil das war jetzt eine Probeanlage, was wir jetzt
angeschaut haben. Das sieht schon ziemlich fertig aus.
Das geht los. Wir sind mit verschiedenen potenziellen Kunden im Kontakt. Und das wird von der Biorestik geleitet, eine Tochtergesellschaft der Bistor unter dem Geschäftsführer Paul Stopp. Und der sitzt in Hannover und steckt da in verschiedene Bereiche seine Fühler aus, also auch international.
2026, 2027
wollen wir das? Es geht jetzt los.
Ja, geht jetzt los. Ja, da macht ihr die Kette noch runder, als du
schon gesagt hast. Genau.
Stark.
Aber auch die Gasreinigung des Rohbiogas.
Ja, genau, da müssen wir einmal noch drauf eingehen. Weil
wir hatten vorhin darüber gesprochen, was ist für Betreiber wichtig, ne? Welche Fehler werden gemacht. Das möchte ich unbedingt betonen. Bekommt immer den Schwefel in den Griff. Wir haben
Das haben wir an den Motoren und Sachen gesehen. Ja,
wir haben Schwefel natürlich in den Substraten, die ich füttere. Abhängig davon, was ich füttere, habe ich mal mehr, mal weniger. Deswegen erlaubt es unsere Anlagentechnik auch schon durch das Einströmen von Luft, einen Teil des Schwefels als Elementarschwefel an der Behälterdecke zu sammeln. Dann habe ich schon mal weniger im Gas. Aber es ist immer ein Teil Schwefelwasserstoff noch im Rohbiogas. Und der ist natürlich tödlich für alle Kleinteile im Motor, ob das
jede Kunststoffabdichtung, wollte ich sagen. Ja. Das Schwefel ist so aggressiv, die frisst da jede
Dichtung. Ja, und die Motorentechnik hat sich ja auch mittlerweile geändert. Ne? Muss man auch sagen, ne? Was die letzten 10 Jahre, was sich da verändert hat von Oxidationskatalysator, SCR-System, ist alles schwefelanfällig. Man hat mehr teure Bauteile verbaut.
Kann auch mal verpuffen im Katalysator.
Ja, genau. Und der Schwefel ist ein Schadstoff für diese Systeme. Und
den muss ich rausfiltern.
Den muss man rausfiltern, und um die Kosten von der Wartung gering zu halten.
Und da möchte ich jedem Betreiber, jeder Betreiberin ans Herz legen, investiert die wenigen 1.000 Euro in so eine kontinuierliche Gasanalyse, damit ich immer weiß, wie viel Schwefel ist im Gas, damit ich Durchbrüche von meiner Aktivkohle feststellen kann. Die Aktivkohle ist irgendwann...
Ja, genau, das haben wir auch mal. Der füllt ja von oben her ein. Also das muss ja regelmäßig ausgetauscht werden. Oder? Das ist eins der wenigen Sachen.
Das muss ich mitkriegen. Das erreiche ich nur, wenn ich jeden Tag messe. Und das kann ich entweder mit so Röhrchen machen. Das ist das Minimum. Oft wird es eben vergessen. Und da bitte dran denken mit so einer kontinuierlichen Messung. Da werde ich auf dem Handy alarmiert, da kriege ich das mit. Oder ein teurer Motor mit 1, 2 Megawatt, der schaltet auch automatisch aus. Und das ist wichtig, da spart man sich wirklich Geld. Das ist für die Betreiber und für uns ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, aber ich glaube, das ist nur einer der typischen Herausforderungen. Ja. Also wenn du jetzt gerade... Ja, also und vielleicht kannst du das auch nochmal, weil das ist mir jetzt auch gerade nochmal durch den Kopf geschossen, diese... Du hast gerade gesagt, dass in Frankreich und in anderen Ländern, dass die so stark schon einspeisen. Aber es hat auch was dazu. Das Rohmethan, was ihr daraus, das kannst du nicht einspeisen, sondern das ist ja, glaube ich, auch ganz... Und das ist etwas, was ihr komplett anbietet, dass du wirklich reines Methan in diese Leitungen musst du, ich glaube 99% oder 95%, oder wie viel rein
muss, welchen Reinheitsgrad muss es haben? Jedes Land ist ein bisschen anders, aber meistens über 97% und zu gewissen Druckstufen. Da verkaufen wir eben das System AgriPure und dieser Container, den wir angeschaut haben, die AgriPure Smart, ist ein ganz kompaktes System, ein Container, alles dran, alles drin. Und das funktioniert über ein dreistufiges Verfahren, bei dem ich in drei Stufen das Rohbiogas reinige unter 10 bis 15 Bar Druck. In der ersten Stufe wird die Fraktion CO2 und Methan erstmal getrennt, aber dann habe ich immer noch einen Teilstrom der anderen Moleküle in jedem Bereich. Und deswegen gehe ich auf beiden Seiten nochmal in eine zweite Stufe. Und so kann ich eben einmal hochreines Methan einspeisen und auf der anderen Seite den CO2-Strom von dem Restmethan befreien. Das kriege ich dann nochmal in den Recyclingstrom.
Tobias Veit, ist mir jetzt gerade umgefangen, was ist denn eigentlich das Lukrativere, wenn er halt, ob er jetzt den Strom einspeist oder wenn er jetzt zum Beispiel, du hast gesagt, die neuen in dem Repowering, dass du größere Motoren, oder wäre es da sinnvoller eigentlich, der würde in so eine Methangasaufbereitung investieren? Wäre das günstiger?
Das war eigentlich das Hauptthema, was wir jetzt auf der Biogas-Convention auch hatten. Also von jedem Kunde kam und gesagt, was soll ich jetzt machen?
Ja, genau. Das ist mir jetzt auch gerade
im Kopf. Beziehungsweise, es kommt darauf an.
Ja, aber auf was kommt es an?
Auf die Anlage. Ne? Hat er eine Wärmesenke, dann kann es sein, dass eine Flexibilisierung der Anlage mit BRKWs mehr Sinn macht. Oder hat er einen relativ nahen Netzanschlusspunkt unter einem Kilometer,
wo er Gas einspeisen kann? Oder Strom, ja beides.
Und welche Inputstoffe habe ich? Also du bekommst auf dem Biomethanmarkt eine Vergütung dafür, wenn du Treibhausemissionen reduzieren kannst. Und wann kann ich das machen? Dann, wenn ich Reststoffe vergehe. Weil die würden ja anderweitig sonst zu unkontrollierter Emission führen. Gülle zum Beispiel, ne? Wenn ich die direkt aufs Feld bringe, dann habe ich mehr Lachgas. Oder wenn ich es lagere, dann habe ich da ja auch teilweise Methanemissionen, die relativ hoch sind. Also wird man quasi dafür belohnt, dass man das Ganze vergärt. Und Reststoffe erhalten da ungefähr 14 Cent pro Kilowattstunde Brennwert. Mhm. Das ist weitaus lukrativer als die Verstromung.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen.
Und hingegen ist es aber bei...
Aber was kostet er, wenn die Alternative da ist? Ein zweiter Motor für die Flexibilisierung, das ist ja diese Flexprämie, oder die Methangasaufbereitung? Von welchen Investitionen reden wir da? In die eine oder in die andere Richtung? Ja, so ein Motor, was wir da angeschaut haben, die kosten ja, ein kleiner Motor schon 50.000 Euro, dann, was der Teufel, so ein Zwölfzylinder, dann bist du bei 100.000. Was kostet die Gasaufbereitung?
Die Gasaufbereitung, das sind auch... Mit dem ganzen Drumherum und der Peripherie ist es sicher auch schon eine siebenstellige Summe.
Okay,
also die Millionen wird man meistens knacken. Aber bei den Motorprojekten ist es so, dass ich nicht nur den großen Motor hinstellen muss, der mir staatlich gefördert, komplett bezahlt wird. Aber dann brauche ich noch einen großen Gasspeicher, um wirklich dann auch am besten sogar übers Wochenende nicht den Motor einschalten zu müssen. Und ich brauche einen großen Wärmepufferspeicher, muss die entsprechende Anlage komplett ertüchtigen, dass die Leitungsgrößen passen.
Lass mich das einmal feinzeichnen, weil das ist super interessant, aber das, glaube ich, wird undeutlich. Mhm. Es ist ein Betreiber da, der sitzt mit euch am Tisch. Was soll der denn Stand heute beachten, wenn der seine Anlage betreibt oder wenn er sie modernisiert, in welcher Richtung? Was ist ganz, ganz wichtig, um genau diese Dinge, die du angesprochen hast und du, Dieter, wenn man das ins Verhältnis setzt, ich sag mal Wirtschaftlichkeit und Investition. Investition mache ich eigentlich als Kaufmann nur dann, wenn ich ein Geschäftsmodell wähle oder wenn ich auch eine Sicherheit in meiner Investition habe. Das heißt, in dem Verhältnis mal, also was sind die Key Facts, was sollte ein Betreiber einer Biogasanlage heute unbedingt zwingend notwendig betrachten?
welche Inputstoffe habe ich? Denn wenn ich Reststoffe habe, bekomme ich die sehr gut vergütet. Also wir sprechen da von 30%, 40%, 50% Reststoffe.
Das, was du gerade gesagt hast.
Ist die Einspeisung ins Gasnetz unbedingt zu empfehlen oder zu betrachten. Dann ist die Frage, habe ich eine Wärmesenke? Habe ich die Wärmesenke vielleicht nur im Winter? Dann kann ich vielleicht auch im Sommer das Gas einspeisen.
Also für die Zuhörer, Wärmesenke ist letztlich, wenn du mit einem Wärmenetz, also du versorgst ja in einer
Fernwärmenetz,
genau, das Dorf oder Industrie bei euch.
Wir haben die ganze Schule, haben wir gesehen,
Rathaus, das Industriegelände, der hat ihr komplett mit Wärme.
Oder in Gliesdorf eben die Hochschule, die landwirtschaftlichen Lernstätten, das ist alles
fängt bei euch am Fernwärmenetz
an. Der Biogasanlage versorgt. Ja, wenn ich das habe und da auch einen lukrativen Vertrag habe, oft verlangen die Kunden da nur 1-2 Cent
für das, die Kilowattstunde. Das deckt aber Wärme, nicht, oder?
Dann kann ich es nicht mehr decken.
Vor allem, was würdet ihr sagen, was ist da? 5, 6, 8 Cent?
8 Cent würde ich sagen.
Oder? Das wäre, also habe ich ja.
Man kann ja oft die Wärme nur im Winter verkaufen, das heißt, dann reduziert sich diese 8 Cent auf ein Drittel, wenn ich die Wärme aufs Gesamtjahr betrachte. Also da muss man im einzelnen Business Case rechnen und oft wird es oder sehr schnell komplex. Jeder Betreiber hat auch andere Substratkosten, hat vielleicht andere Betriebskosten, muss anders investieren. Deswegen haben wir nochmal ein sehr umfassendes Kalkulationstool entworfen und unsere Expertinnen, die können das sehr gut beraten. Und dann schaut man sich die jeweilige Anlage genau an.
Ich weiß auch alle mit 1-2 Cent, wo das sagt, hey, das nie, was macht ihr da eigentlich?
Ja.
Das ist kein Wirtschaftscase. Also,
nee, das ging früher, weil es wirklich ein Reststoff war, die Wärme.
Ja, aber man muss ja auch sagen, oft, also wir haben auch eine Nachbarwirtschaft, die haben zusammen die Fernwärme gebaut. Da haben die im Dorf alle mitgeholfen und keine Ahnung was. Und da ist dann auch klar gewesen, ne, dass man wenig verlangt. Aber ich sag mal, irgendwann muss er natürlich auch, wenn so ein Fernwärmenetz hat jetzt 20 Jahre, es muss renoviert werden und gemacht werden.
Das ist ja normal, das muss jeder betreiben.
Aber das geht ja mit 1-2 Cent. Das sind so Dinge,
aber 8, die. Das ist ja okay, auch 10.
Ja, deswegen 8 oder 10.
Das ist immer preiswert.
Ja, man muss ja, der baut daheim, braucht keinen Tank mehr und. Also, aber bleiben wir mal nochmal. Du hast vorhin, das ist habe ich nur irgendwo so in mir, du hast das Thema Flexibilisierung angesprochen, du hast das Thema Netzbetreiber mal angesprochen. Und auch die Internationalisierung, du hast gerade mal, dass das selbst bis hin nach Indien und so weiter, seid ihr dann tatsächlich da schon, seid ihr da schon aktiv?
Also es laufen Gespräche, wir vernetzen uns immer stärker, wir haben mit unserem internationalen Vertrieb natürlich überall, spitzen wir die Ohren und holen uns die Menschen auch hierher, einen Standort, damit sie die Agricom kennenlernen können. Und Stück für Stück, aber eben auch im organischen Wachstum, gehen wir in die Märkte rein, suchen uns erstmal Partner vor Ort, mit denen wir auch zuverlässig arbeiten können.
Sind die wirtschaftlicher im Ausland oder hier? Weil du kannst du generell mal was zur Wirtschaftlichkeit und zu diesem Einfluss von Energiepreisen irgendwo auch mal was sagen noch?
Es kommt ganz darauf an. Es gibt Projekte im Ausland, die sind sicherlich lukrativ. Hier hat man einen umkämpfteren Markt, aber spannend ist es eigentlich überall.
Ja, sag mal, nenn mal einfach den Einfluss von diesen Energiepreisen und so weiter. Flexibilisierung, was, also wenn du sagst, um den Leuten Zukunft,
die
Zuversicht zu geben, also auf das will ich jetzt gerade nochmal hinaus.
Biomethanpreise im Ausland sind teilweise viel höher. In Frankreich hat man ein Modell, dass also jede Privatperson auch, die Gas bezieht, zahlt über eine Umlage das Biomethan von Biogasanlagen mit. Dann ist das klar gesetzt und dann habe ich die Bankability, der Betreiber weiß, da kann er sich drauf verlassen die nächsten 20 Jahre, dann sagt auch jede Bank, das Projekt finanziere ich dir. In Luxemburg würde dasselbe passieren, da bekommen die Betreiber dann, glaube ich, bis zu 16 Cent pro Kilowattstunde auf den Brennwert des Gases und das zeigt ja, dass da irgendwo eine Zahlungsbereitschaft im Markt da ist, sonst würden die das ja nicht machen. Und in Deutschland haben wir halt den Marktpreis, dann sind wir wesentlich weiter unten.
Und dann was kriegt jetzt also, wenn jetzt jemand aussteigen würde, was kriegt er? Wie viel Cent?
Ja, zwischen 8 und 13 Cent, es kommt darauf an, welches Gas ich einspeise.
Okay. Und lässt sich damit das trotzdem wirtschaftlich betreiben?
Ja, auch das funktioniert schon, wenn ich die Inputstoffe eben eher in dem höherwertigen Bereich Abfallstoffe oder nicht genutztes Weideland habe oder Grünflächen, ungenutzte Grünflächen, dann bekomme ich da die höhere Vergütung, geht dann bei 11 Cent, 12 Cent weiter und dann funktioniert das auch schon in Deutschland sehr gut. Was den Strom betrifft, Das ist ein absoluter deutscher Sonderweg, dass man jetzt nochmal in die Flexibilisierung mit BRKW geht. Das sieht man eigentlich auf keinem Markt.
Komisch, ne?
Ja, aber trotzdem, eben, wenn das so ist und du hast das gerade schon ein bisschen so, wenn man jetzt für die nächsten, wenn man mal so und du ein bisschen in die Glaskugel für die nächsten 5 bis 10 Jahre schaust, wie wichtig ist da oder wie siehst du da Biogas oder auch das Ganze, also eure Ganze, du hast jetzt auch Biogas eben mit den unterschiedlichen Substraten, das ist ja, glaube ich, das kann man gar nicht mit, nicht als ein, das ist ja mehrdimensional, oder, Tobias, oder Veit?
Ja. Also die nächsten Jahre werden hochspannend. Ich bin mir auch sicher, dass die Politik in Deutschland das Thema Biomethan nochmal neu aufnimmt. Wir sehen, dass es überall im Ausland funktioniert, warum nicht hier? Und wir werden sehen, dass im außereuropäischen Ausland das Thema an Fahrt gewinnt, dass die Märkte dort verstehen, dass sie aus ihren Reststoffen auch Energie holen können. Und entsprechend werden da hunderte Anlagen gebaut werden, tausende weltweit. Und in Deutschland werden wir verstehen, wenn ich jetzt mal ganz optimistisch bin, dass wir aus der Biogasanlage ein richtiges Speicherkraftwerk bauen können, wo wir eben auch erneuerbaren Strom über den Wasserstoffpfad mit dem CO2...
Das Wasserstoff, das hast du draußen während dem Rundgang einmal noch erzählt. Mhm. Da gibt es ja auch im Grunde, und du hast vorhin noch mal ganz, aber nur ganz kurz angesprochen, da gibt es ja eine richtige Schnittstelle. Ja. Erzähl mal dazu. Auch ja, mit der Speicherfähigkeit und
also alles. Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich die Wasserstoffelektrolyse, also sich aus erneuerbaren Strom mit Hilfe von Wasser und entsprechender Maschinentechnik Wasserstoff erzeugen kann. Ich trenne also elektrisch Wasserstoff und Sauerstoff. Den Wasserstoff kann ich dann weiter verwenden, um aus dem und mit dem CO2 in der Biogasanlage zusammenbringen und eine spezielle Biologie kann die beiden Moleküle dann zusammenbringen und noch mehr Methan erzeugen.
Das macht ihr schon, oder?
Und das nennt sich Methanisierung. Wir haben ein Partnerunternehmen, die Firma Gicon, die das schon seit 12 Jahren intensiv erforscht, mit der wir einen Patentlizenzvertrag aufgesetzt haben, damit wir das Thema umsetzen dürfen als Maschinenbauer, weil die Firma Gicon, die baut keine Anlagen, sondern ist eine Engineering Company, die auch ganz viel im Genehmigungsbereich unterwegs ist. Und wir werden das Thema jetzt umsetzen, sind an verschiedenen Projekten dran, die auch schon genehmigt wurden. Und wir hoffen, dass es dieses Jahr losgeht. Es wird in den nächsten 5 Jahren, wenn die Preise für Elektrolyse noch weiter abnehmen, stark an Fahrt aufnehmen und dann zu einer Speichertechnologie werden. Das heißt, ich kann im Sommer, wo ich immer wieder Windräder abregeln werde, wo ich PV-Anlagen
abregeln werde. Das ist ja genau, da muss man die Zuhörer mal auf die Reise nehmen, weil es geht ja darum, dass wir genauso, wieder bei mir, meiner Photovoltaikanlage, die schalten mir, ich habe 400 kW, die permanent.
Aktuell bekomme ich ja noch
Redispatch. Ja, ich genau, über Redispatch. Ja, aber das ist doch eigentlich, da wird doch Geld vernichtet.
Es wird ungefähr 3 Milliarden in Deutschland wird vernichtet jedes Jahr und da wollen wir eben ran. Wir sehen auch gleichzeitig, wir müssen weiter ausbauen, weil jetzt gerade, wenn ich auf den Energiemonitor schauen würde, gestern ist bestimmt ein großer Teil des Stroms aus Kohle oder aus Gaskraftwerken entstanden.
Völlig.
Und Nonsens. Deswegen müssen wir auch weiter Windkraftanlagen und auch PV-Anlagen bauen. Und dann habe ich natürlich einen Stromüberschuss im Sommer und den wollen wir dann nutzen, dass wir quasi die Sonnenenergie aus dem Sommer für den Winter
Was verhindert das bis jetzt?
Ja, eigentlich nur fehlende politische Rahmenbedingungen, denn es ist zwar seit 10 Jahren klar, dass man das synthetisch hergestellte Methan dann auch in die Erdgasleitung bringen kann, aber bis heute weiß keiner, wie es dann vergütet wird. Was mache ich damit? Was ist es überhaupt rechtlich? Ist es ein E-Methan? Ist es ein Syn-Methan? Und die
aber auch die Kombination noch mit der Speicherfähigkeit. Du kannst Gas und Wasserstoff kannst du speichern, während du eben den Strom aus den so
theoretisch
schwierig. Es gibt Batteriespeicher, aber das ist ja ein Klacks dagegen, was da, wenn die so ein Windrad, dann reden wir immer über 4-5 kW und alles oder was die ja in der Stunde erzeugen. Megawatt.
Vor allem das Problem ist, die Batteriespeicher sind in kurzer Zeit auch entladen. Also wir können gar nicht so viel Strom speichern und sie entladen sie auch selber. Also selbst wenn ich jetzt so absurde Ideen hätte, dass ich mir Millionen von Batteriecontainer aufbaue, um in dem Winter meinen Strom zu erzeugen für die Dunkelflaute, dann wird sich dieser Batteriecontainer auch entladen über die Monate
der Wartezeit.
Das heißt, ja, und warum nicht. Springt da die das nicht? Wissen die das nicht? Also, dann müssen sie jetzt den Podcast hören, oder?
Ja, richtig. Also wir reden da mit der Politik, wir sehen, dass die Themen auch langsam ankommen. Leider auch da mehr im Ausland als bei uns, aber wir arbeiten dran und es gibt Forschungsprojekte, die das Ganze schon fördern. Aber jetzt müssen wir wirklich raus aus dem Technikumsmaßstab und das Ganze in der Realität anwenden.
Also in Richtung Zuverlässigkeit, also Zukunftsperspektive, Nachhaltigkeit, wären das jetzt eigentlich ganz klar, eigentlich, das wäre eine Reise, oder?
Naja, das ist eine Reise, aber was ja deutlich wird, das wäre mein nächstes Zwischenfazit, dass Biogas nach wie vor ein sehr, wenn nicht sogar hochrentables Geschäft für den Landwirt oder für den Betreiber ist. Wenn er das richtig macht, so wie ihr es hier geschildert habt, wenn man das etwas holistischer sieht und das im Prinzip von A bis Z denkt, dann ist das eine super Geschichte. Und durch die europäische Gesetzgebung, denke ich, wird sich das auch mit dem Biomethan, da kann ja Europa oder Deutschland gar nicht vor flüchten, wenn das in Frankreich, Italien, in anderen Ländern, wenn das europäisch vorgegeben ist, denn muss ja der deutsche Gesetzgeber, ob er will oder nicht, an der Stelle auch nachziehen oder zumindest die Möglichkeiten dafür eröffnen.
Ja, und wie gesagt, also die Projekte sind allein mit der Methannutzung im Ausland rentabel. Wenn dann noch die Nutzung des CO2s dazukommt,
ja,
dann werden die Projekte in 5-6 Jahren alle grün. Aber ja, ist noch ein gewisser Weg.
Aber schöne Zukunftsperspektiven. Ne?
Das ja, ist aber da was wir überhaupt nicht damit gestreift haben. Da haben wir aber draußen während einem Rundgang mal kurz angesprochen, das ist das Thema Mensch und Technik. Das alles, also du hast du ja gesagt, das ist ja auch diese Komponente Menschen. Also ja, sag mal was dazu, das was du uns da.
Also ich habe es gemerkt, als unser wichtigster Betreiber im Winter, im Herbst 23 wegen einem Ausrutscher tatsächlich länger ausgefallen ist. Er hat sich das Bein verletzt und ja, kompetentes Personal, egal wo ich hinschaue, ich brauche meine Menschen, auf die Verlass ist. Und deswegen grüße ich auch hier unsere Betreibertruppe an den Biogasanlagen und sage ein herzliches Dankeschön. Nur mit euch funktioniert es. Die Biogasanlagen, die keine Nachfolger haben oder keine zuverlässigen Mitarbeiter, die haben ein Problem. Ja, das ist,
ja, das ist schon noch was Anspruchsvolles.
Du musst jeden Tag hin, das ist keine Solaranlage, sondern du bist jeden Tag an der Anlage und musst die im Griff behalten. Du musst schauen, was passiert da.
Ja, du, wenn du zwei verwaltest, also es gibt da also noch Leute, ich weiß, das ist ja eben, es ist ein anspruchsvoller Job. Inwieweit, das ist ja, bietet ja eigentlich auch, bist promoviert, machst natürlich jetzt auch noch was anderes, aber das gibt eigentlich ja auch ein neues Berufsbild. Ja, ich glaube, du kannst in Tristorf hier, sogar glaube ich, kannst Energiewirt studieren, glaube ich, oder irgendwas, oder?
Also es gibt Kurse, es gibt Veranstaltungen, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in Tristorf studieren, können die Biogasanlage immer genauer anschauen und kennenlernen. Eure, ja. Das ist völlig klar, aber es ist kein Ausbildungsberuf.
Nee, aber du kannst irgendwas, du kannst du, das ist ein Einser, so wie Agrartechnik und so weiter, ist es hier, ist glaube ich, seit dem letzten Jahr, gibt es einen Studiengang, ja?
Ja, was ja, ich meine, das ist auch richtig. Die erneuerbaren Energien, die sind unverzichtbar. Ja. Die Biogasanlagen, die ausgelaufen sind nach 20 Jahren, das war die erste Stufe. Was wir heute mitnehmen können, es ist in den letzten 20, auch bei euch 25 Jahren, so unendlich viel passiert, dass das im Prinzip, das auch, so würde ich sagen, ein Repowering sich im Prinzip, das ist so auch ein Fazit, was ich hier mitnehme, sich immer lohnt.
Ja, genau. Ja. Aber der muss anders denken. Also das habe ich,
ja, das ist ja schon der Fazit.
Ja, der muss das, es anders denken,
es
oder?
Es ist anders jetzt, ja. Ganzheitlich betrachten. Ja. Man muss es ganzheitlich betrachten, vielleicht auch mit einem Nachbar zusammenarbeiten, der auch eine Biogasanlage betreibt, sich wirklich mit den verschiedenen...
Das ist ein wesentlicher Punkt, Partnerschaften. Ich glaube, das soll es vielleicht auch nochmal thematisieren, weil ihr merkt es ja bei euren Vielzahl von Betrieben. Ja. Ihr habt ja viel mehr dieses Thema Kundenbeziehung, Partnerschaften. Ich glaube, das, Tobias, das ist auch etwas, was du vielleicht mal auch noch... vielleicht den Zuhörern einmal nochmal aus euren Erfahrungen, weil ihr habt ja wirklich, das ist ja schon, was du uns, diese Brancheninsights, die ihr zwei uns da oder den Zuhörern ermöglicht, ist ja schon eine tolle Sache, ja.
Also erstmal haben wir konzernintern ganz viele tolle Partnerschaften, die Serviceunion ganz vorneweg, die Agricomp, Anlagenbau. Dann haben wir Partnerschaften mit Universitäten rund um uns herum. Ob das jetzt die Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen ist oder hier Ansbach, Tiesdorf.
die landwirtschaftlichen Lernstätten ist alles ganz toll, aber wir suchen auch gerade neue Partnerschaften. Wir wollen ja die Agricom-Fertigung aus der in der Bistore nochmal separieren als eigenständige GmbH.
Ja, aber ihr seid doch jetzt schon als eigenständig, oder?
Wir sind die GmbH.
Ja, ihr seid der GmbH, genau. Ja.
Genau, und wollen das nochmal mit einem, vielleicht auch mit einem neuen Label auf den Markt bringen. Und unsere Systeme, die wir selber in-house entwickeln, produzieren, auch an andere Partner vertreiben, ob dann international oder auf dem deutschen Markt, im europäischen Umfeld. Da werden wir uns jetzt stark engagieren. Der Veit baut gerade den Vertrieb dafür auf. Und da sehen wir ein Riesenpotenzial.
Ja, weil gerade zum Beispiel nach Indien, da würdet ihr ja nicht so eine, was der Teufel, wir haben uns da diese Beton schauen aus wie Garagen, sind aber, ja. was sind das genau?
Das sind die alten BRKW-Container.
Genau,
die diese Container. Die verkaufen wir immer noch so für die Agri-Select-Anlagen. Da ist das ein hochpraktisches Produkt, aber im internationalen Markt einen Betoncontainer zu versenden, ist schwierig.
Deswegen einfach sehr schwer. Sind
wir auf die Stahlcontainer umgeschwenkt. Seit einiger Zeit jetzt und auch erfolgreich, macht Spaß. Und die Fertigung wurde da gerade ausgebaut, dass wir eben in der Lage sind, alles selber zu machen. Und immer dann, wenn es Spaß macht, das auch so zu tun. Und da wachsen wir gerade, bauen noch die Halle aus, bekommen mehr Platz. Und dann hoffentlich nächstes Jahr, wenn die Genehmigungen alle durch sind, auch eine neue Halle.
Die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten, aber ich merke halt nur, weil das ist schon, wir haben vorhin mal ganz kurz die Teller-Tank-Diskussion angesprochen. Siehst du das? Ist das ein Mythos?
Also ganz witzig, ich hatte die verschiedenen Umweltverbände auch hier zu Gast. Einerseits, weil wir da selber ganz gut vernetzt sind, auch durch die Nachbarschaft und aus persönlichen Interessen. Ich hatte so ein bisschen, da war ich noch ganz neu, ein bisschen Bammel, wie kommen die jetzt auf uns zu, Biogas als Gegner? Ja. Aber nein, also von den, ich glaube, insgesamt 60 Personen, die da beim einen Event zu Gast waren, waren noch zwei Menschen in dieser Tank-Teller-Diskussion verhaftet und haben gesagt, Mensch, der Mais, das ist das Schlimmste auf der Welt.
Die fokussieren sich nur auf den Mais, gell?
Ja, jetzt habe ich noch in Nürnberg gewohnt und gesagt, wenn ich jetzt vom Maisfeld aufwachen würde, ist es nicht so schlimm, aber in Nürnberg, in der Innenstadt, in diese Geruch, das ist was anderes. Ne?
Mhm.
Aber man muss sehen, diese Tank-Teller-Diskussion ist eigentlich veraltet. Wir haben ja in Deutschland wesentlich mehr Flächen für die Freizeittierhaltung reserviert, für Pferdchen und Katze, Hund und so weiter.
Was Schafe, dann, Hühner, was man so hat
heute. Ja, was man so hat, das ist wesentlich mehr Fläche. Die Biogasanlagen brauchen, glaube ich, 7% der Agrarfläche. Das ist nicht die Welt dafür, dass wir so viel machen. Also vor allem.
Ja, aber das ist auch wieder nur einseitiger betrachtet, weil eigentlich, du hast ja gesagt, mindestens 50% wären ja eigentlich Reststoffe.
Ja.
Also von daher gesehen ist das ja sowieso, weil da kannst du gar nichts anderes machen.
Ja, die Reststoffe.
Also nimm doch jetzt mal das ganze Thema, was wir vorhin gesagt haben. Wir kennen ja die Betreiber beide, ob das jetzt die Schlachtabfälle sind von der einen Anlage, die wir kennen, ob das jetzt die praktisch abgelaufenen Joghurt- und Milchprodukte sind. Wie willst du die anders verwerten?
Ja, die musst du so verwerten.
Das ist super, dass das.
Ja, nein, deswegen sage ich, also das ist doch auch schon was sehr einseitig. Praktisch komplett ausgeblendet wird bei den Biogasanlagen, wenn man die auf die Silo-Maisfläche reduziert.
Ja, und die Abfälle sind ja da.
Ja, deswegen sage ich.
Genau, die organischen Abfälle sind da.
Deswegen habe ich ja nochmal das auch so formuliert mit dem Mythos, dass Biogas per se, das ist ja wie man immer sagt, beim Fett ist schlecht.
Ja.
und
so bevor du gleich abmoderierst, eine Frage an Veit. Biogas unterschätzt oder Zukunftstechnologie?
Ja, Zukunftstechnologie und natürlich auch unterschätzt.
Also okay,
genau. Wie wir gerade diskutiert haben. Es gibt viele Mythen, die sich so die letzten Jahre aufgebaut haben. Aber wenn man es mal genau beleuchtet, stellt man ja ganz schnell fest, es ist anders. Und ich sage mal, aus meiner Sicht muss es ein Gesamtkonzept sein, dass man sagt, man hat Wind, man hat Photovoltaik und die Biogas hat einen extremen Mehrwert in der Speicherung, in der Dezentralisierung und so weiter.
Also weder das eine noch das andere Zukunftstechnologie und
das kann alle
dann
alles
ist es,
zusammen.
Dann, genau, also das ist gut. Gut,
nee, aber nochmal gut drauf.
Weil
die Sachen tatsächlich wie in einer Puzzle oder einfach zusammenwirken, oder?
Ja, absolut.
Ja. Genau. Ich glaube, Biogas stabilisiert Höfe, stabilisiert die Natur. Das hat eigentlich, aus diesem Talk kann man mitnehmen, das hat nur Vorteile. Und das war diese Tankteller-Diskussion. Ja, stimmt, das ist ja eigentlich Unsinn, wenn man das in dem Verhältnis sieht, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Sache.
Was ich jetzt eigentlich aus dem Talk jetzt auch noch mitnehme, das ist noch einmal, du hast mich, Tobi hat das mehrmals angesprochen, das ist das Speicherthema, das, also wie gesagt, ich auch als Energieerzeuger mit Photovoltaik, das eben das Runterschalten, wo du immer denkst, hey, da werden Millionen, Milliarden vernichtet, und da gibt es eigentlich jetzt schon eine Lösung.
Ja.
Also das nehme ich jetzt eigentlich noch mit, das, was euer Technologie oder was ihr schon habt, ermöglicht, kann eigentlich sofort die Speicherdiskussion beenden.
Sofort. Und wir.
Also das nehme ich jetzt eigentlich mit aus dem Talk.
Ja, sofort. Und die Elektrolyse war natürlich vor 10 Jahren noch viel teurer. Wir sehen jetzt, dass das Thema industrialisiert wird. Ab 2030 geht es los und das wird ein ganz wichtiges
Thema. Ja, hast du jetzt schon eine Anlage draußen auf oder ist alles nur im Probebetrieb?
In Paris läuft eine, die kann man sich anschauen. In Cottbus ist ein Technikum, das kann man sich anschauen.
Aber es ist noch nicht marktfähig, oder? Oder wann wird es marktfähig, Tobias? Ihr sagt, ihr seid dran.
Die Wirtschaftlichkeit ist dann gegeben, wenn sich unsere Politik einig ist, wird sie das Thema vergütet.
Okay. Also müssen wir mal das jetzt den Podcast jetzt möglichst vielen Politikern vorspielen.
Unbedingt,
ja.
Danke.
Ja. Ja, gut, wir sind wirklich, wir könnten über viele Themen, die wir heute da noch im Rundgang erlebt haben, könnten wir nochmal einen Podcast machen. Das war der Trekker Talk Podcast mit Dr. Tobias Kolb und dem Veit. Also danke. Von angekommen, vielen Dank für eure vielen Insights in diese Branche. Also ich habe jetzt selber nicht mehr ganz viel mit für mich, was ich dann anderen erzählen kann. Deswegen, ihr könnt alle das anhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt natürlich das auch für euch verbreiten. Bei uns auf der Homepage kann man es abrufen. Bis dahin, machen Sie es gut. Wir sind ja unmittelbar, morgen ist Weihnachten. Morgen ist der Heiligabend. Also wir wünschen allen Zuhörern nochmal auf dem Weg auch wirklich frohe Weihnachten und den guten Rutsch ins neue Jahr und wirklich ein erfolgreiches 2026.
Gesundheit, Zufriedenheit, genau.
Machen Sie es gut und bleiben Sie uns wohlgesonnen. Ihr Dieter Renzer.
Und Ilja Führer, vielen Dank. Ich fand, das war ein super Gespräch.
Darf tolle ich noch was
Insights. Gerne, gerne. Ja,
unbedingt.
Für sein Weihnachten.
Wenn morgen Weihnachten ist, dann wünsche ich mir von der deutschen Politik, dass sie das Thema Biomethan endlich ganz ernst nimmt. Wir würden uns freuen und ganz liebe Grüße an alle TreckerfahrerInnen da draußen, die Biogasanlagen auch am Laufen halten. Macht's es gut, guten Rutsch ins neue Jahr.
Genau.
Von meiner Seite auch, guten Rutsch und eine schöne Zeit.
Klasse.